HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend. Die virtuelle Währung Bitcoin sorgt für Furore. Zum ersten Mal, seit es diese Online-Währung gibt, schoss der Kurs über die Marke von 2000 US-Dollar.
Mr. Bitcoin, bring me money, give me a chance about this economy.
Als ich 2012 zum ersten Mal mit dem Bitcoin in Berührung kam, da ist mir der revolutionäre Gedanke dieser Währung bewusst geworden.
Banken wird es trotzdem immer geben, aber mit Bitcoin hat man die Wahl.
Bitcoin gehört niemandem, sondern allen. Keiner kann die Kontrolle übernehmen, ob nun der Gründer der Währung, ein Staat, eine Gruppe von Entwicklern.
Heute sind von 100 Bitcoin-Käufen ungefähr 70% rein spekulativ. Aus diesem Grund sehe ich die Zukunft dieser Währung eher problematisch.
Bitcoin hat eine große Kursschwankung, es ist ein unsicheres Zahlungsmittel, es gilt auch als Zahlungsmittel von Kriminellen und Geldwäschern.
Die Akzeptanz des Bitcoins wird zunehmen. Nach unseren Vorhersagen wird die Anzahl der User auf rund 1 Milliarde steigen.
Mr. Bitcoin, bring me money.
Bitcoins. Den Namen dieser Währung hat man mindestens ja schon mal gehört. Aber wo bekommt man sie eigentlich? Wofür kann man sie verwenden? Braucht man Bitcoins und andere Internetwährungen überhaupt im normalen Alltag? Und wofür? Was entwickelt sich da? Ein Bitcoin ist offenbar momentan mehr wert als eine Unze Gold. Zeit, sich damit zu befassen. Offenbar bahnt sich da eine große Veränderung an in unseren Finanztransaktionen. Und in Zeiten der Null- oder Niedrigzinspolitik sucht Kapital nach erfolgversprechenden Anlagemöglichkeiten. Immer mehr Vermögende kaufen sogenannte Kryptowährungen wie Bitcoins eben. Fondsmanager und Hedgefonds, Milliardäre mischen sie bereits ihren Wertpapierpaketen bei. In Japan gelten Bitcoins seit April als offizielle Währung. Und die US-Börsenaufsicht steht kurz davor, einen Bitcoin-Fonds einzuführen. Das alles treibt den Kurs des virtuellen Geldes derzeit auf ein Rekordhoch. Wir wollen in dieser Sendung herausfinden, sind Bitcoins das Zahlungsmittel der Zukunft? Spekulationsobjekt? Eine Gefahr, weil Kriminelle sie nutzen, um ihre Geldtransfers vor dem Zugriff der Ermittler zu bewahren? Alles auf Bitcoin. Karriere einer virtuellen Währung. So haben wir unsere Sendung heute überschrieben. Bitcoins, das sind, wie der Name schon so ein bisschen sagt, rein virtuelle Münzen. Vor nicht einmal 10 Jahren sind sie quasi aus dem Nichts entstanden, als geniale Idee und pure Rechenleistung. Inzwischen ist das Internetgeld begehrt wie nie. Es hat zuletzt rasant an Wert gewonnen. Auch im Rhein-Main-Gebiet akzeptieren bereits einige Unternehmer das Internetgeld ganz regulär. Über die hiesige Bitcoin-Szene berichtet Ursula Meyer.
Fotos machen lassen und mit Bitcoins bezahlen, das können Kunden bereits bei einer Frankfurter Fotografin. Auch Ladekabel und anderes Zubehör für Elektroautos lässt sich bei einem Anbieter in Rottgau mit dem Internetgeld begleichen. Selbst eine Frankfurter Rechtsanwaltskanzlei sagt dazu nicht nein, denn Bitcoins seien schlicht das Zahlungsmittel der Zukunft, meint Florian Demmler, der in der Kanzlei für die Kommunikation zuständig ist.
Für uns gehört das schon zum guten Ruf, dass wir mal die Zahlung mit Bitcoin anbieten.
Demmler erklärt, viele Kunden würden Startups betreiben, sie seien sehr technikinteressiert. Man gehe damit also letztlich nur auf ihre Wünsche ein. Nicht nur zum Begleichen von Rechnungen werden Bitcoins genutzt.
Es gibt den ein oder anderen Mandanten, wo ich das schon mitbekommen habe, dass in der Firma oder dort im Startup Gehälter mit Bitcoin überwiesen werden. Es gibt durchaus Menschen, die das bevorzugen.
Zumal das Internetgeld zuletzt massiv an Wert gewonnen hat. Über 2000 Dollar ist eine Münze heute wert, mehr als eine Feinunze Gold. Zum Vergleich, vor einem Jahr waren es rund 500 Dollar. Offenbar gibt es einen regelrechten Hype, nachdem Japan die Bitcoins als offizielles Zahlungsmittel zugelassen hat. In Deutschland ist es zwar nicht verboten, damit zu zahlen, aber Dirk Schrade von der Bundesbank warnt.
Aus unserer Sicht ist und bleibt der Bitcoin ein Spekulationsobjekt. Jeder, der Bitcoin hält, muss wissen, dass dort die Gefahr besteht, dass der Bitcoin deutlich an Wert verliert.
Dieses Risiko minimieren viele Unternehmer, indem sie einmal erhaltene Bitcoins schnell wieder in Euro umwechseln. Preiseinbrüche hat auch Dominik Weil in den letzten Jahren oft miterlebt. Er ist einer der Mitgründer der Bitcoin Frankfurt Community. Und trotzdem hat es sich für ihn und andere unter dem Strich ausgezahlt, Euros in die digitalen Münzen zu investieren. Ob es schon Bitcoin-Millionäre gibt, will er nicht verraten. Nur so viel.
Für die Leute, die halt schon seit 2013 dabei sind, war das sicherlich eine profitable Geschichte über die letzten Jahre.
Bitcoins zu schürfen, damit im Internet zu handeln, das ist längst nicht mehr nur ein Spezialhobby von Technikbegeisterten, erzählt Dominik Weil. Denkt er etwa an das letzte Treffen der Bitcoin-Frankfurt-Community, bei dem die Mitglieder Getränke natürlich in Bitcoins bezahlen konnten.
Von den Leuten, die da waren, hatten wahrscheinlich 80% der Leute gefühlt irgendwie ein Background bei den Banken und Finanzdienstleistern. Also das hat sich schon extrem gewandelt über die vergangenen Jahre.
Dass Bitcoins anonymes Bezahlen ermöglichen, machen sich im Internet viele Kriminelle zunutze. Falschgeld, Waffen und Drogen werden dort mit der Währung bezahlt. Bei der Bundesbank sieht man das mit Sorge. Und natürlich bringt das die Bitcoins auch ein Stück weit in Verruf. Der Erfolg wird dem Internetgeld allmählich zum Verhängnis. Denn dadurch, dass immer mehr Nutzer damit Geld überweisen wollen, dauert das nun zum Teil deutlich länger als früher. Entsprechend nüchtern fällt das Fazit von Bitcoin-Nutzer Weil aus.
Um jetzt mal seine Pizza oder seine Flasche Bier oder irgendwie sowas mit Bitcoin zu bezahlen, da ist Bargeld wahrscheinlich die effizientere Lösung zu dieser Zeit.
Es muss ja auch nicht unbedingt Pizza sein. Peter Santi ist Unternehmensberater im IT-Sektor und hat als solcher dem Normalbürger mit weniger mathematischem Verständnis einiges voraus, wenn es um Bitcoins geht. Auch weil er seinen ersten Bitcoin schon 2012 erstanden hat. Schönen guten Abend, Herr Santi.
Guten Abend.
Was hat Sie am Bitcoin von Anfang an gereizt?
Das ist eigentlich relativ einfach. Ich habe einen Artikel 2011 entdeckt im Wired-Magazin und war der Meinung, das ist einfach unglaublich faszinierend, was da drin stand, und habe dann angefangen, mich darüber ein bisschen schlau zu machen. Und das monetäre System wurde in diesem Artikel eigentlich als obsolet bezeichnet, und eine so disruptive Macht im Finanzsektor war einfach für mich mega interessant.
Nun ist es noch nicht ganz so weit, aber wie gehen Sie inzwischen denn mit diesem virtuellen Zahlungsmittel um? Was kaufen Sie damit?
Schönes Beispiel. Ich habe vor ungefähr einem Jahr meiner Freundin ein Parfum gekauft. Ich habe damit bereits Essen bestellen können. Indisches Essen war sehr lecker. Ich habe Bücher gekauft, vor allem Fachliteratur. Also die Möglichkeiten sind nahezu endlos.
Und praktisch vergleichbar mit denen des normalen Geldes?
Nicht ganz. Wir sind hier noch in den Kinderschuhen, was Bitcoin als Technologie und als Währung angeht. Aber es wird immer mehr. Es gibt immer mehr Möglichkeiten. Man muss nur ein bisschen suchen.
Man hat ja quasi auch so eine Art Portemonnaie, ein digitales Wallet. Wie läuft das genau? Also für Leute, die noch nie was mit Bitcoins zu tun haben, wie bekommt man die denn dann raus aus dem Portemonnaie und wieder rein?
Das funktioniert eigentlich ganz einfach. Das kann man sich vorstellen, wie, also vergleichbar momentan sind, glaube ich, Angebote von PayPal und Co., die mit ihren Online-Wallets eigentlich eine ähnliche Dienstleistung anbieten, nämlich dass ich mit meinem Mobiltelefon zahlen kann. Das Wallet gibt es nicht nur auf dem Mobiltelefon, sondern auch auf dem Rechner. Aber das bessere Beispiel ist, glaube ich, jetzt über das Telefon zu reden. Das ist einfach eine App. Dort kann ich eine Bitcoin-Adresse generieren und dort dann auch auf meine Bitcoin zugreifen und damit zahlen, sobald es akzeptiert wird.
Und wo ist jetzt der Vorteil gegenüber einem System wie PayPal zum Beispiel?
Man muss sich nicht auf einen Dienstleister verlassen. Man ist selber in der Verantwortung. Das bedeutet aber auch, dass man selber für die Sicherheit verantwortlich ist.
Okay.
Das bedeutet allerdings, dass keiner in der Lage ist, einem diese Zahlung zu verbieten. Prominentes Beispiel in dem Fall natürlich WikiLeaks damals, als PayPal und Co. die Kreditkartenüberweisung an WikiLeaks verhindert haben und Bitcoin als Fallback-Lösung dann von WikiLeaks benutzt wurde.
Wir haben gerade auch im Beitrag gehört, Banker warnen zum Teil vor den Gefahren der neuen Währung, vor der Gefahr des kompletten Wertverlustes. Wie würden Sie das beurteilen?
Wertverlust, mit Sicherheit Komplettverlust, nahezu nur durch Diebstahl, aber da würde ich nicht die Technologie in die Schuld nehmen, sondern eher die kriminelle Energie, die dahinter steckt. Als Beispiel kann man das so betrachten, Geldwäsche ist natürlich auch ein sehr prominentes Thema.
Absolut.
Ja. Und die prominenteste Währung, was Geldwäsche angeht, in Deutschland ist, glaube ich, der Euro. Und wir reden auch nicht darüber, dass der Euro verboten wird. Man sollte sich auf die kriminelle Energie konzentrieren und diese zur Rechenschaft ziehen und nicht die Technologie und die Innovation damit behindern.
Wenn Sie sagen, man ist selbstverantwortlich für die Sicherheit, wie sieht das bei Ihnen am Computer aus?
Naja, es geht um Antivirenschutz. Es geht darum, dass man keine Anhänge von irgendwelchen E-Mails öffnet, die man nicht kennt, dass man überprüft, wessen Wallet-Software man benutzt, dass man guckt, dass man die richtige runtergeladen hat und nicht auf sonstige Phishing-Angriffe reinfällt. Aber das ist eigentlich, ich sag mal, gesunder Menschenverstand, ähnlich wie ich mit meinem normalen Portemonnaie, mit meinem Bargeld umgehe. Ich laufe nicht nachts über den Parkplatz und wedle mit meinem Portemonnaie rum, sondern ich trage es in einer Tasche. Wenn man mit diesem Denken an Bitcoin rangeht, ist man eigentlich relativ auf der sicheren Seite.
Wenn man auf bitcoin.de guckt, kann man sich nicht nur erklären lassen, was es mit dieser Währung auf sich hat. Man kann auch Kurse gucken und Schritt für Schritt durchgehen, wie man an Bitcoins kommt. Da gibt es dann auch eine Kooperation mit einer Bank, die man in Anspruch nehmen kann. Ist das nicht ein gewisser Widerspruch? Denn eigentlich wollen die Bitcoin-Nutzer doch unabhängig sein von den Banken.
Das ist korrekt. Das ist auch prinzipiell korrekt, dass das ein Widerspruch ist. Allerdings erübrigt sich dieser Widerspruch, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass der Grund, warum diese Kooperation besteht, eigentlich nur die Hürde ist, in diese Bitcoin-Welt einzutauchen. Das heißt, wir wollen aus der Euro-Welt, aus dieser Fiat-Welt rüber in die Bitcoin-Welt, und sobald wir im Bitcoin-Ökosystem unterwegs sind, ist das alles hinfällig und man kann sich frei bewegen, frei bezahlen und hat alle Freiheiten, die auch beworben werden. Wir leben nun mal in Deutschland und wir werden vorzugsweise hier in Euro bezahlt. Das heißt, die Konvertierung an der Stelle ist das Problem und nicht die Technologie an sich.
Also einmal der Eintritt, dann kann man sich frei bewegen. Wie ist das, wenn man zurücktauschen möchte in Euro oder Dollar oder was auch immer?
Gleicher Prozess, nur andersrum. Da hat man dann natürlich wieder die Hürde und sollte natürlich auch aufpassen, dass man steuerlich alles korrekt macht, dass man seine Steuern bezahlt und entsprechende Gewinne auf dem Finanzamt mitteilt.
Ganz großer Kritikpunkt, egal mit wem man spricht, dann heißt es sofort, ja, Bitcoins, das ist natürlich auch was für Kriminelle, die da in der Anonymität dieser Zahlungsweise ihren Geschäften nachgehen können, ohne dass man das nachvollziehen kann. Ist das ein großer Punkt oder würden Sie sagen, das ist jetzt in der Gesamtheit betrachtet eher ein Randaspekt?
Ich würde es als Randaspekt bezeichnen. Es ist durchaus wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ich denke, wir hier in Deutschland sind auf einem guten Weg, ein regulatorisches Framework zu schaffen, was auch in Zukunft dafür sorgen wird, dass Bitcoin-Transaktionen vielleicht auch ein bisschen anerkannter werden und ein bisschen mehr Sicherheit darbieten können. Ich sehe dort nicht so das große Problem, weil wie vorhin bereits erwähnt, bin ich der Meinung, dass wenn wir jetzt hier über kriminelle Energie reden, sollte man den Kriminellen hinterherrennen und eben nicht der Technologie.
Peter Santi, IT-Unternehmensberater und selbst schon langjähriger Nutzer von Bitcoins. Ganz herzlichen Dank. Versetzen wir uns doch noch einmal zurück in die Zeiten, als der Handel noch zum größten Teil ein Tauschhandel war, als man noch nicht mal im Traum an Computer dachte und schon gar nicht an Bitcoins, aber durchaus schon mal an Gewinnmaximierung. Ein altes indisches Märchen erzählt uns vom Kaufmannsgehilfen Maus und davon, wie er zu Geld und zu eben diesem Namen Maus kam.
Als er das Haus des reichen Visakila betrat, hörte er den Kaufmann gerade zu einem jungen Mann sagen: »Siehst du die tote Maus am Boden? Ein findiger Kopf könnte mit ihr ein Vermögen machen. Was aber tust du? Ich habe dir Geld geliehen. Hast du es vermehrt? Du hast es nicht vermehrt und kannst nicht einmal die Zinsen zahlen. Wer so mit seinem Gut umgeht, taugt zu nichts.« Der Ausgescholtene stand mit hochrotem Kopf da und starrte auf das tote Tier. Der junge Maus sagte zu Visakila: »Ich möchte diese Maus leihen, Herr. Ich will dafür eine Empfangsbescheinigung unterschreiben.« Visakila sah ihn erstaunt an. Dann schrieb er die Bescheinigung und legte sie lachend auf seinen Tisch. Er lachte noch lange, blickte dann jedoch nachdenklich auf das Blatt Papier. Was geschah? Maus verkaufte das scheinbar nutzlose Tier als Katzenfutter für 2 Handvoll Erbsen. Er zermahlte die Erbsen zu Brei. Mit einem Krug Wasser ging er vor die Stadt. Am Kreuzweg hockte er sich unter einen schattigen Baum. Als eine Gruppe Holzfäller vorüberkam, bot er den Männern Erbsenbrei an. Jeder von ihnen gab ihm 2 Scheite Holz dafür. Maus verkaufte das Holz auf dem Markt. Für den geringen Erlös kaufte er Erbsen und erhielt von den Holzfällern erneut Holz. Das tat er so lange, bis er für den Erlös den Holzfällern den Ertrag von 3 Arbeitstagen abkaufen konnte. Um diese Zeit setzte der Monsun ein. Der Regen wollte nicht aufhören. Auf dem Markt war kein Holz zu haben. Jetzt verkaufte Maus seinen Vorrat für gutes Geld. Er erlöste viele hundert Para. Damit eröffnete er einen Laden. Er wurde ein reicher Mann. Nun ließ er eine goldene Maus anfertigen und gab sie Visakila. »Hier bringe ich die Maus zurück«, sagte er zu dem Kaufmann, »mit Zins und Zinseszins. Kann ich meine Empfangsbescheinigung haben?« Visakila gab ihm die Bescheinigung und seine Tochter. Seitdem nannte man ihn den Kaufmann Maus.
Alles auf Bitcoin, Karriere einer virtuellen Währung, HR2 Kultur der Tag. Rein theoretisch können Sie sich Bitcoins auch selbst schöpfen. Dazu braucht es aber einen Computer, der die erforderliche Rechenleistung auch bewältigen kann. Und die Stromrechnung für diesen Prozess dürfte die Sache auch relativ unattraktiv machen, jedenfalls für den Hausgebrauch. Tobias Klein erklärt uns, wie man an Bitcoins kommt.
Wenn ich Bitcoins kaufen und mit ihnen bezahlen möchte, dann melde ich mich am besten auf einer Bitcoin-Handelsplattform im Internet an, zum Beispiel auf bitcoin.de. Dort muss ich dann auch meine Kontodaten hinterlegen, um überhaupt Euro in die Kryptowährung umtauschen zu können oder um mir Bitcoins auch wieder in Euro auszahlen lassen zu können. Was ich dann noch brauche, ist ein sogenanntes Wallet, also eine Art Geldbörse, denn darin werden meine Bitcoins abgelegt. Oder anders gesagt, ich kann die digitale Währung an eine Art Kontonummer überweisen lassen, an eine Bitcoin-Adresse. Von diesen Adressen kann ich mir beliebig viele anlegen, um nicht mein ganzes Geld, das ich in Bitcoins investiert habe, sozusagen auf einem Konto liegen zu haben. Ganz wichtig ist hierbei die Sicherheit. Einerseits muss ich mich gegen Diebstahl schützen, denn wenn mir die digitale Geldbörse geklaut wird, dann sind auch meine Bitcoins für immer verloren. Das ist auch der Grund dafür, dass viele Nutzer, die oft mit Bitcoins handeln, einen eigenen Rechner dafür benutzen, der sicher ist. Oder zumindest ein anderes Betriebssystem als Windows verwenden, zum Beispiel Linux. Andererseits muss man sich aber auch gegen den Ausfall von Hardware sichern, denn wenn die Festplatte kaputt geht, dann kann möglicherweise auch die Wallet nicht mehr gerettet werden. Es ist also sinnvoll, immer eine Sicherheitskopie dieser digitalen Geldbörse anzulegen. Das Herzstück des Bitcoin ist die sogenannte Blockchain, also Blockkette. Sie versteht sich als eine Art Transaktions- oder Rechnungsbuch, das öffentlich zugänglich und für jeden einsehbar ist. Jede einzelne Transaktion, die jemals in Bitcoins erfolgt ist, ist in dieser Blockkette festgehalten und ist somit überprüf- und nachvollziehbar. Im Durchschnitt wird alle paar Minuten dieser Blockchain ein neuer Block hinzugefügt, in dem alle neuesten Transaktionen mit einbezogen sind. Dieses Transaktionsbuch ist kryptologisch, also verschlüsselungstechnisch, abgesichert. Vereinfacht gesagt, errechnet sich jeder neue Block aus allen vorhergehenden Blöcken. Würde man versuchen, einen früheren Block der Blockchain zu verändern oder zu manipulieren, würden die Werte der darauffolgenden Blöcke nicht mehr stimmen. Die Manipulation oder Fälschung würde also sofort allen Nutzern auffallen. Aber wer erstellt und berechnet so einen neuen Block in der Blockchain? Das macht ein Teil der Bitcoin-Nutzer, die sogenannten Miner, in Anlehnung an Bergarbeiter, die Edelmetalle schürfen. Sie sammeln und überprüfen alle neuen Transaktionen und fassen sie zu einem neuen Block zusammen. Dafür ist eine große Rechenleistung notwendig. Derjenige, der den neuen Block am schnellsten und natürlich auch korrekt berechnet, der erhält eine finanzielle Belohnung. Und zwar eine festgelegte Anzahl an Bitcoins. Momentan sind es 12,5 Bitcoins für jeden errechneten neuen Block. Gemessen am aktuellen Kurs sind das rund 25.000 Euro. Die Anzahl der Bitcoins ist begrenzt auf 21 Millionen Stück. Man rechnet damit, dass bis zum Jahr 2100 alle Bitcoins geschürft sein werden. Wer selbst Bitcoins schürfen und ein sogenannter Miner werden möchte, der sollte sich das gut überlegen. Hat dafür in der Anfangszeit noch ein ganz normaler, schneller, heimischer PC ausgereicht, braucht man heute dafür schon eine unglaubliche Rechenleistung. Schon früher stand dabei immer die Frage im Raum, ob sich das überhaupt lohnt, wenn man zum Beispiel die Stromkosten für den Betrieb von Computern und Kühlung mit einberechnet. Heutzutage ist das Schürfen neuer Bitcoins also eher den Profis überlassen. Viele schließen sich sogar in sogenannten Rechenpools zusammen, in denen gemeinschaftlich an der Berechnung der neuen Blöcke gearbeitet und sich das Geld am Ende geteilt wird.
Jetzt wissen wir, wie wir rankommen an die Bitcoins. Bitcoins schürfen, das ist, wie wir gehört haben, nur was für Spezialisten mit entsprechendem Gerät. Die zunehmende Beliebtheit und Akzeptanz von Bitcoins verändert aber vieles. Und deshalb schauen wir im Zusammenhang mit den Bitcoins nun auch an die Frankfurter Börse. Von dort berichtet Stefan Wolf regelmäßig und er hat auch einen Blick für die Bitcoins. Stefan, du befasst dich mit der Internetwährung, obwohl sie doch gar nicht an der Börse gehandelt wird. Wieso?
Nun, Bitcoin ist eine virtuell gehandelte Währung, aber es gibt Marktplätze dafür und ein Marktplatz ist in dem Sinne eine Börse. Und weil diese Zahlungsmittel auch zukunftsweisend sein könnte, ist es natürlich auch Thema für die Finanzmärkte.
Gucken wir kurz auf die Historie. Was hat die Börse denn mutmaßlich damit zu tun, dass die Bitcoins überhaupt existieren?
Nun, Bitcoins sind eine Reaktion auf die Finanzkrise, die ja 2008 ausgebrochen ist. Die Lehman-Pleite könnte man vielleicht als eine Geburtsstunde des Bitcoin bezeichnen, denn diese Finanzkrise hat einen tiefen Vertrauensverlust in das bestehende Finanzsystem verursacht. Und dieser Vertrauensverlust, der hat eben dazu geführt, dass man nach Alternativen gesucht hat. Und da war die sogenannte Blockchain, also dieses Rechenmuster, aus dem der Bitcoin dann entstanden ist, eine Alternative.
Die Bitcoin-User können sich jetzt freuen, denn der Bitcoin ist so viel wert wie noch nie zuvor. Woran misst sich denn eigentlich der Wert?
Nun, der Bitcoin ist ja das Ergebnis einer komplizierten Rechenkette. Das heißt, diese Währung wird ja nicht geprägt oder gedruckt, sondern sie wird geschöpft. Mining nennt man das. Und wer diese Rechnung halt aufstellt, der muss eben auch dafür Sorge tragen, dass das Ganze einen gewissen Gegenwert hat. Und im Grunde genommen funktioniert das Ganze wie jeder andere Handel auch. Wenn mir jemand für eine Goldmünze $1,500 meinetwegen gibt, dann ist diese Goldmünze in dem Moment eben $1,500 wert und eben nicht 1.400 oder 1.600.
Also es sind quasi Vereinbarungen und momentan ist der Bitcoin viel wert. Japan akzeptiert Bitcoins bereits als Währung. Welchen Einfluss hat das?
Das trägt natürlich zur Akzeptanz dieser Währung bei. Wenn ein Land sagt, diese Währung akzeptieren wir. Es trägt auch zur Akzeptanz bei, wenn im Internethandel mehr und mehr Online-Shops diese Währung akzeptieren. Es gibt ja sogar Cafés in der ganz echten Welt, in denen man seinen Kaffee mit Bruchteilen von Bitcoin bezahlen kann. Also alle diese Schritte sorgen dafür, dass diese Währung stärker akzeptiert wird und sich im Endeffekt vielleicht sogar als eine Währung von vielen durchsetzt. Allerdings fernab von jeder Kontrolle von Staaten und von Notenbanken.
Es gibt aber da dann durchaus Vermischungen, zumindest sind sie schon angedacht. Wird es bald Fonds mit Bitcoins geben?
Alles, womit man Geld verdienen kann, damit wird auch versucht, Geld zu verdienen. Und das wird beim Bitcoin nicht anders sein. Die Börsenaufsicht SEC jedenfalls, die US-Börsenaufsicht, die erwägt ja, einen entsprechenden Fonds zu ermöglichen. Es ist letztendlich so, dass sicherlich das Ganze als Anlagewährung eine wachsende Rolle spielen wird. Und das wird auch natürlich an Fondsanbietern nicht vorbeigehen.
Wie unabhängig können aber dann Bitcoins noch bleiben, wenn der Finanzmarkt sie integriert?
Das heißt ja nicht, dass der Finanzmarkt sie auch schöpft oder prägt, dass auf einmal Notenbanken dafür verantwortlich sind. Also letztendlich wird es so sein weiterhin, dass dieser Bitcoin eine unabhängige Währung bleibt, die sich der Kontrolle der Notenbanken entzieht, dass man dann damit zunehmend handeln kann und dass man damit zunehmend auch Geldanlage betreiben kann. Das macht da keinen Unterschied.
Sind Bitcoins denn eine Anlagealternative zu Gold zum Beispiel?
Das kann man angesichts der heftigen Kursschwankungen, die der Bitcoin ja hinter sich hat, überhaupt nicht sagen. Erst im vergangenen Januar ist die Währung nach steilem Höhenflug um 30% auf einen Schlag eingebrochen, weil China angekündigt hat, Bitcoin-Handelsplattformen näher zu untersuchen. Gerade den Chinesen ist der Bitcoin ja ein Dorn im Auge, weil man befürchtet, dass Chinesen, vor allen Dingen regierungskritische Chinesen, über diesen Weg ihr Geld außer Lande schaffen könnten. Solche Sachen verschrecken natürlich immer wieder die Anleger und sie zeigen natürlich, wenn eine Währung innerhalb von 3 Jahren um 500% steigt, allein in den vergangenen 6 Monaten um 200% und dann an einem Tag um 30% wieder einbricht, dann ist das nichts, was eine vertrauensbildende Maßnahme ist und Geldanlage, langfristige Geldanlage, die fußt nun mal auf Vertrauen.
Aber die Bitcoins sind ja auch nicht nur als langfristige Geldanlage gedacht. Vielen Dank für diese Informationen von der Frankfurter Börse, Stefan Wolf.
Gern.
Das Internet hat die Welt verändert. Es hat Dinge überflüssig gemacht oder ersetzt. Neue Formen der Kommunikation sind entstanden und es entstehen auch gerade neue Formen des Geldtransfers. Die Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin haben wir heute im Blick in HR2 Kultur der Tag. Bevor wir uns anhören, welchen Stellenwert Bitcoins in China haben, schauen wir dem Geld hinterher. Den Münzen mit Prägung, die man in die Hand nehmen und betrachten kann. So wie Heinrich Heine das vor annähernd 200 Jahren auf seiner Harzreise getan hat.
In den Silberhütten habe ich, wie oft im Leben, den Silberblick verfehlt. In der Münze traf ich es schon besser und konnte zusehen, wie das Geld gemacht wird. Freilich, weiter habe ich es auch nie bringen können. Ich hatte bei solcher Gelegenheit immer das Zusehen. Und ich glaube, wenn mal die Taler vom Himmel herunterregneten, so bekäme ich davon nur Löcher in den Kopf, während die Kinder Israel die silberne Manna mit lustigem Mute einsammeln würden. Mit einem Gefühle, worin gar komisch Ehrfurcht und Rührung gemischt waren, betrachtete ich die neugeborenen, blanken Taler, nahm einen, der eben vom Prägstocke kam, in die Hand und sprach zu ihm. Junger Taler, welche Schicksale erwarten dich? Wie viel Gutes und wie viel Böses wirst du stiften? Wie wirst du das Laster beschützen und die Tugend flicken? Wie wirst du geliebt und dann wieder verwünscht werden? Wie wirst du schwelgen, kuppeln, lügen und morden helfen? Wie wirst du rastlos umherirren, durch reine und schmutzige Hände, jahrhundertelang? Bis du endlich schuldbeladen und sündenmüd versammelt wirst zu den Deinen im Schoße Abrahams, der dich einschmelzt und läutert und umbildet zu einem neuen, besseren Sein.
HR2 Kultur der Tag. Wir haben ja schon gehört, wie Bitcoins gemacht werden. Es ist eine große Rechenleistung auf Grundlage der Blockchain, mit deren Hilfe man die Bitcoins in Umlauf bringen kann. Bitcoin Mining nennt sich dieses Schöpfen. In diesem Bereich ist China eines der aktivsten Länder der Welt im großen Rechenzentrum. Und gleichzeitig sind die Chinesen auch ganz vorne mit dabei, wenn es um die Nutzung der Bitcoins geht. Unser Korrespondent Steffen Wurzel über die Bitcoin-Nation China.
Die Innere Mongolei ist zwar eine der kargsten Provinzen Chinas, aber dafür eine der rohstoffreichsten. Kohle wird hier abgebaut, außerdem die begehrten sogenannten seltenen Erden. Seit einigen Jahren stehen in der Inneren Mongolei außerdem elektronische Minen, große Rechenzentren, in denen Bitcoins geschürft werden. So nennt man die Herstellung der Digitalwährung per Computerleistung. Die zigtausend Rechner, die dafür benötigt werden, entwickeln eine enorme Hitze. Sie müssen also aufwendig gekühlt werden. In abgelegenen Provinzen Chinas, wie in der Inneren Mongolei, ist der Strom für die energiehungrigen Klimaanlagen billig. Deswegen ist die Bitcoin-Produktion hier so erfolgreich. Auch was die Nutzung angeht, liegt China auf den vorderen Plätzen. Betrachtet man die weltweiten Bitcoin-Umsätze, lag China in den vergangenen Wochen meistens auf den ersten 3-4 Plätzen, gemeinsam mit den USA, Japan und Südkorea. Denn viele Chinesen nutzen die virtuelle Währung, um am streng regulierten chinesischen Währungssystem vorbei Geschäfte zu machen. Chinesen können normalerweise nicht mehr als 50.000 US-Dollar im Jahr wechseln bzw. ins Ausland überweisen. Bitcoin-Transaktionen hingegen laufen theoretisch unbegrenzt ab. Das wird natürlich ausgenutzt in China, sowohl von redlichen Bürgern als auch von dubiosen Geschäftsleuten. Kein Wunder, dass die Regierung in Peking gar nicht gut zu sprechen ist auf den Bitcoin, denn die chinesische Führung hasst nichts so sehr wie Kontrollverlust. Der Staat will sicherstellen, dass alle Finanztransaktionen komplett nachvollziehbar und rückverfolgbar sind. Entsprechend wurde chinesischen Banken der Handel mit der virtuellen Währung verboten, schon vor mehr als 3 Jahren. Anfang vergangenen Jahres kündigte Chinas Zentralbank an, eine eigene digitale Währung zu entwickeln, quasi als Konkurrenz zum Bitcoin. Diese neue chinesisch kontrollierte Digitalwährung soll ironischerweise ausgerechnet auf dem sogenannten Blockchain-Prinzip aufbauen, also auf demselben mathematischen System, auf dem auch die Bitcoin-Währung basiert. Generell gilt, Normalbürger kommen in China genauso wenig mit Bitcoins in Berührung wie die in Deutschland. Das Ganze ist auch hier kein Mainstream-Thema. Aber Chinesen sind neuartigen Zahlungssystemen gegenüber viel offener eingestellt als Europäer. Auf Bargeld oder Bankkarten können Chinesen im Alltagsleben schon heute komplett verzichten, auch ohne Bitcoin. Denn alles, wirklich alles, lässt sich in China per Alipay oder WeChat Wallet bezahlen. Das sind zwei konkurrierende App-basierte Bezahlsysteme für Smartphone. Sie funktionieren im Gegensatz zu Bitcoin mit der chinesischen Währung Renminbi, auch Yuan genannt. Hier hat der Staat also immer das letzte Wort. Eine echte Digitalwährung gab es in China vor 10 Jahren bereits einmal. Damals führte der Internetkonzern Tencent den Qcoin ein. Offiziell war der Qcoin zwar nur gedacht für Transaktionen auf den zu Tencent gehörenden Internetseiten, inoffiziell aber wurde diese Währung bald auch für Waren und Dienstleistungen in der echten Welt genutzt. Die Behörden in Peking schritten prompt ein und beschränkten die Nutzung des Qcoin. Mit dem Bitcoin ist das nicht so einfach, denn er ist eine wirklich internationale Online-Währung, die sich nur schwer von nationalen Anordnungen einschränken lässt, auch nicht von chinesischen.
Alles auf Bitcoin, Karriere einer digitalen Währung. HR2 Kultur der Tag. In China sind alternative Zahlungssysteme also schon längst ein Thema und der Bitcoin könnte seinen großen Durchbruch dort erzielen, weil er sich eben nicht staatlich kontrollieren lässt. Friedemann Brenneis ist Finanzjournalist, Bitcoin-Experte und Betreiber des Blogs coinspondent.de. Herr Brenneis, was macht es denn für Staaten so gefährlich, wenn sich der Zahlungsverkehr der Kontrolle entzieht?
Das ist erstmal die Frage, ob das wirklich so gefährlich ist. Grundsätzlich stehen wir halt an einem Umbruch, wo einfach neue Zahlungsmöglichkeiten jetzt notwendig werden. Ich meine, Geld, wie wir es benutzen, das hat sich immer angepasst an die Umstände, die die Gesellschaft eben hatte. Und da haben sich immer neue Zahlungsformen entwickelt, von Muscheln über Münzen und Scheine bis zu Plastikkarten. Und wir sind jetzt nun mittlerweile in einer total vernetzten Gesellschaft, haben aber eben kein Zahlungsmittel fürs Internet. Und das ist eigentlich der wichtige Punkt. Die politische Folge ist dann natürlich auch relevant zu betrachten, dass das schon interessant ist, dass wir jetzt auf einmal Zahlungsmittel haben, die unabhängig von Staaten und Ländergrenzen funktionieren. Aber es ist eben auch ein Bedarf da in unserer Gesellschaft, weil wir eben total vernetzt sind, weil wir alles übers Internet austauschen können. Bilder, Musik, Fotos, Informationen. Nur mit Geld tun wir uns da irgendwie schwer und das macht auch viele Sachen einfach noch kompliziert und umständlich. Und wenn wir jetzt aber zum Beispiel mit Bitcoin oder der Bitcoin-Technologie insgesamt diese Hürde überwinden, ergeben sich da enorme Möglichkeiten. Aber klar, das ist auch eine Herausforderung für Staaten.
Wieso braucht eine vernetzte Gesellschaft so eine neue Währung? Welche Bedürfnisse hat die Digitalisierung denn da geschaffen?
Ein ganz einfaches Beispiel ist Kleinstzahlungen im Internet. Also wenn ich Content oder einen Artikel oder Musik im Internet kaufen will, dann ist das enorm umständlich. Ich muss mich immer irgendwo registrieren und die Preise sind auch sehr hoch, weil derjenige, der es anbietet, der braucht halt irgendwie eine Zahlungsinfrastruktur, einen Zahlungsdienstleister. Am Ende muss eine Bank irgendwie diese Zahlung abwickeln. Und das führt eben zu kuriosen Ereignissen, wie das ein Artikel zum Beispiel 99 Cent kostet im Internet, aber ich die ganze Zeitung vielleicht für 2,50 kaufen kann. Und da haben zum Beispiel Medienhäuser ja große Probleme mit, ihren Content zu vermarkten. Und was eben jetzt möglich ist mit einem Geld, was direkt im Internet funktioniert, ist, dass ich zum Beispiel zeilengenau genau abrechnen kann, wie viel habe ich gelesen und der Betrag wird automatisch von meinem Browser, der hat eine integrierte Wallet, eine Brieftasche, wird automatisch an den überwiesen, der den Beitrag geschrieben hat. Und das ist natürlich eine enorme Erleichterung. Das ist ein Beispiel, so Kleinstzahlungen im Internet. Was eine andere große Sache ist, sind transnationale Zahlungen. Also, dass ich wirklich im globalen Finanzverkehr billig Transaktionen ausführen kann. Das sind ganz enorme Summen, die da verschoben werden. Also Wanderarbeiter zum Beispiel, die Geld nach Hause schicken in andere Länder über Grenzen hinweg, das ist so eine Summe von über 600 Milliarden US-Dollar, die da verschickt wird pro Jahr und da fallen teilweise Gebühren von 10% und mehr an und das ist natürlich enorm teuer und wenn ich jetzt einfach Geld so leicht wie eine E-Mail verschicken kann, sind da enorme Summen, die eingespart werden können, die Ländern zur Verfügung stehen dann, die Personen wieder zur Verfügung stehen. Und das ist einfach ein zeitgemäßes Zahlungsmittel jetzt mittlerweile.
Klingt attraktiv. Macht es die Banken letztlich dann überflüssig?
In gewissem Maße vielleicht schon. Ich glaube nicht, dass Banken verschwinden werden, aber Banken müssen sich schon neu orientieren, wie sie umgehen, auch mit ihren Kunden, wenn der Kunde wieder selbst mehr Hoheit über das Geld gewinnen kann. Ich meine, bisher ist es so, wer am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilnehmen will, der braucht einfach ein Konto, der ist angewiesen auf eine Bank. Und mit so einem Konzept wie Bitcoin ist das eben nicht mehr so. Und jetzt müssen Banken wieder gucken, dass sie vielleicht attraktiver werden für Kunden und auch Dienstleistungen bieten, die im Interesse des Kunden vor allem sind und weniger in dem der Bank selber. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel, ich muss meine Bitcoins ja selber verwalten. Ich bin total dafür verantwortlich, aber künftig könnte zum Beispiel eine Bank sagen, okay, ich übernehme das, ich speichere deine Bitcoins sicher, dein digitales Geld, dafür nehme ich eine kleine Gebühr. Und das ist eine Dienstleistung, die könnte ich mir vorstellen, die wird auch Zukunft noch gebraucht von Banken, weil Bitcoin zu verwenden ist schon noch sehr experimentell und die Chancen, Geld zu verlieren, ist einfach groß und gegeben.
Das heißt, das ist schon auch so eine kleine Revolution, die dann wieder neue Dienstleistungen auch nach sich zieht.
Das auf jeden Fall. Es werden auch Arbeitsplätze geschaffen, das merkt man ja. Es gab jetzt eine Studie von der Cambridge University, die hat halt wirklich untersucht, wie sich dieses Kryptowährungsökosystem auswirkt. Und da entstehen ganz neue Dienstleistungen und die haben eben auch nicht mehr nur mit Geld zu tun. Denn man muss eigentlich verstehen, dass Bitcoin ist schon digitales Geld, aber das wirklich Revolutionäre ist eben, wie das überhaupt funktioniert, wie es möglich ist, dass wir das jetzt haben. Da ist eine ganz interessante Technologie dahinter und die bietet letztlich noch viel mehr Möglichkeiten, als nur digitales Geld im Internet zu verwalten, sondern allgemein einmalige Daten und Daten mit Wert. Und das können in Zukunft eben nicht nur Geld sein, sondern dass man sagt, man verwaltet Identitäten oder Stimmen bei einer Wahl oder Anteile an einem Unternehmen und das alles direkt in einem Internet. Ohne diese ganze zentralisierte Infrastruktur, wie wir sie jetzt bisher haben. Und deswegen sagen auch manche, wir haben jetzt das Internet der Information, wo wir alles beliebig austauschen können, Bilder, Fotos, Gespräche führen übers Netz direkt. Und was jetzt aber kommt, ist das Internet der Werte, wo wir eben einmalige Daten direkt im Netz verwalten können. Und das bietet enormes Potenzial. Das könnte theoretisch nochmal so groß werden, wie das Internet selbst schon ist.
Das klingt nach neuem Denken. Es klingt auch alles erstmal super interessant. Wo liegen denn die Risiken?
Die Risiken sind, dass es wirklich ein großes Experiment ist bisher. Und das sagen auch alle, die sich intensiv mit der Technologie und dem digitalen Geld auseinandersetzen. Die Idee, so eine Art Internetgeld zu schaffen, die ist ja an sich so alt wie das Internet selbst. Da gab es schon unzählige Versuche, nicht nur in China über die Jahrzehnte hinweg. Es ist halt nur niemandem gelungen, aus verschiedensten Gründen, weil es Fehler im Konzept gab oder weil die Akzeptanz nicht groß genug war oder eben auch wegen politischem Druck. Und dass wir das jetzt haben, ist schon etwas Besonderes mit Bitcoin. Und man muss gerade gucken, funktioniert das auch längerfristig, das, was wir jetzt haben? Das ist keinesfalls sicher, aber die Idee, und das merkt man auch daran, wie viele neue Projekte aus Bitcoin entstanden sind, die ist schon wirklich weltbewegend, könnte man fast sagen, weil es wirklich auf der ganzen Welt Leute inspiriert, sich damit auseinanderzusetzen und endlich dieses Internet der Werte anzugehen, das aufzuarbeiten und das Potenzial zu erschließen, was da vielleicht drin steckt.
Ist der Bitcoin auch interessant für Geldanleger?
Das muss jeder selber für sich entscheiden, vor allem auch, wie weit das technische Verständnis von diesem Konzept geht. Niemand sollte da Geld investieren, der nicht das Gefühl hat, verstanden zu haben, worum es da wirklich geht. Man kann da wirklich sehr viel Geld verlieren, selbst wenn man viel technisches Know-how hat. Es ist schon durchaus interessant, wenn man sagt, in einer Strategie, die auf Diversifizierung setzt, dass man sagt, ich habe hier vielleicht einen kleinen Betrag, ich habe mal 50 Euro und ich will mal ausprobieren, wie das funktioniert, kauf mir die ersten Bitcoins, also oder Bruchteile davon, probier mal, wie so eine Transaktion funktioniert und vielleicht lege ich die Hälfte davon, lasse ich liegen und gucke, ob die im Wert steigt. Mit größeren Summen einsteigen ist immer kritisch, weil es wirklich der Totalverlust, den kann niemand ausschließen. Und die Faustformel ist so, dass man sagt, man sollte da kein Geld rein investieren, was man nicht bereit ist, theoretisch auch zu verlieren.
Ein gewisses Risiko bleibt also eigentlich wie immer beim Geldanlegen, aber man kann ja klein anfangen. Vielen Dank, Friedemann Brenneis. Auch unsere gängigen Währungen sind im Grunde ja nur virtuell. Wir schreiben den Münzen und Papierscheinen einen bestimmten Wert zu, auf den wir uns sozusagen geeinigt haben. Und so kann ein Stück Papier wertvoller sein als Gold und Silber. Man muss ihm diesen Wert eben nur zuschreiben und auch draufschreiben. Goethe lässt seinen Mephisto werbende Worte dafür finden, am Kaiserhof im zweiten Teil des Faust.
Man wird sich nicht mit Börs und Beutel plagen. Ein Blättchen ist im Busen leicht zu tragen. Mit Liebesbrieflein paart's bequem sich hier. Der Priester trägt's andächtig im Brevier, und der Soldat, um rascher sich zu wenden, erleichtert schnell den Gürtel seiner Lenden. Ein solch Papier an Gold und Perlen statt ist so bequem. Man weiß doch, was man hat. Man braucht nicht erst zu markten, noch zu tauschen, kann sich nach Lust in Lieb und Wein berauschen. Will man Metall? Ein Wechsler ist bereit. Und fehlt es da, so gräbt man eine Zeit. Pokal und Kette wird verauktioniert und das Papier, sogleich amortisiert, beschämt den Zweifler, der uns frech verhöhnt. Man will nichts anders, ist daran gewöhnt. So bleibt von nun an allen Kaiserlanden an Kleinod, Gold, Papier genug vorhanden.
Goethe, wie immer mit weiser Voraussicht, seinen Mephisto lässt er diese Worte sagen. Die Schweiz hat in Geldangelegenheiten besonders, auch wenn es um Anonymität geht, eine gewisse Expertise. Kein Wunder also, dass man sich in der Schweiz auch mit Bitcoins beschäftigt. Die Stadt Zug wollte da ganz vorne mitmischen. Bis jetzt allerdings noch mit mäßigem Erfolg. Dietrich Karl Meurer war für uns in Zug.
Wir wollen Zug zukunftsfähig machen,
sagte vor knapp einem Jahr Dolphy Müller, der Stadtpräsident von Zug. Die 30.000 Einwohnergemeinde ist weltweiter Bitcoin-Pionier. Seit letztem Juli wird in der städtischen Verwaltung die digitale Währung als Zahlungsmittel akzeptiert und damit erstmals von einer staatlichen Stelle.
Ja, das sind eigentlich nicht viele Dinge, sondern das ist nur die Einwohnerkontrolle, also in Deutschland das Einwohnermeldeamt, wo man sich anmeldet und abmeldet für die Stadt Zug. Dort kann man tatsächlich auch diese Anmeldung mit Bitcoin bezahlen statt mit Schweizer Franken.
Gebühren bis zur Höhe von 200 Franken können mit den digitalen Münzen beglichen werden. Für die technische Abwicklung arbeitet die Stadt Zug mit einem Unternehmen zusammen. Die Firma Bitcoin Swiss hat die Software in der Stadtverwaltung installiert, erklärte zum Start Sprecher Fabian Hediger.
Die Stadt Zug hat zwei Tablets, wo sie auf eine Internetseite zugreifen und dann mit dieser Internetseite wird die Bitcoin-Adresse und der Betrag, den man in Bitcoin zahlen muss, aufgezeigt und der Betrag in Schweizer Franken. Und dann kann man Bitcoins an die Stadt Zug zahlen und dann wird die Transaktion bestätigt innerhalb von Sekunden.
Dass ausgerechnet die Stadt Zug Bitcoins als erste weltweit als Zahlungsmittel akzeptiert, erscheint logisch, wenn man weiß, dass die Gemeinde als Eldorado für Firmen aus der digitalen Finanzbranche gilt. Gut 20 Unternehmen, meist Start-ups, haben sich hier angesiedelt. In Zug spricht man deshalb gern vom Crypto Valley. Trotzdem nutzte bislang nur eine überschaubare Zahl von Bürgern die neue Bezahlform, räumt Stadtpräsident Dolphy Müller ein.
Sie sind Leute da aus diesem Crypto Valley, die haben dann sich auch hier angemeldet. Beim Stichtag hatten wir dann 45 und das ist natürlich jetzt rein statistisch nicht viel, aber ich denke eben die Idee, die dahinter steht, die ist eben immer noch sehr stark. Das zeigt ja auch, dass wir immer wieder angefragt werden, ja, was läuft denn da und wieso habt ihr es gemacht?
Die Akzeptanz von Bitcoins sorgte für positive Schlagzeilen in aller Welt. Das sei ein unschätzbarer Werbeeffekt. Zudem habe man den in Zug ansässigen Fintech-Unternehmen signalisiert, dass sie willkommen sind, sagt das Stadtoberhaupt. Auch habe man bislang keine schlechten Erfahrungen gemacht. Entsprechend positiv fällt das Fazit von Dolphy Müller aus.
Es ist eine Riesenchance, sich mit den neuen Technologien, die ja sowieso kommen, eins zu eins auseinanderzusetzen. Und die Chance, die wollen wir hier in Zug packen.
Ob die virtuelle Währung allerdings auf Dauer akzeptiert wird, steht noch nicht fest.
Gut, irgendwann mal werden wir sicher einen Entscheid fällen. Wir haben jetzt schon verlängert, wir haben gesagt, ja, das ist eine gute Idee, das machen wir weiter.
Außerdem prüft man in Zug derzeit, welche weiteren elektronischen Zahlungsmittel angewendet werden könnten, etwa der Bezahldienst Apple Pay.
Die Schweizer sind geduldig. Wenn es ums Geld geht, dann will man in der Schweiz die Zukunft jedenfalls nicht verpassen. Die Stadt Zug und ihre Erfahrungen mit Bitcoins als Zahlungsmittel. Roman Beck ist Professor an der IT-Universität in Kopenhagen. Es ist quasi sein Job, Menschen über die Möglichkeiten der Internetwährungen zu informieren und zu beraten. Schönen guten Abend, Herr Beck.
Schönen guten Abend aus Kopenhagen.
Es klang in der Sendung mehrfach an, es geht nicht nur darum, Euro und Dollar einfach durch eine digitale Währung zu ersetzen. Der Einsatz von Kryptowährungen ist deutlich mehr. Es ist ein Systemwechsel. Was für eine Denkweise steht dahinter?
In der Tat erlaubt die Blockchain eben mehr als nur kryptografische Währungen wie die Bitcoin. Man kann davon sprechen, dass eine kryptografische Ökonomie entsteht, in der jedwede Form von digitalen Rechten und deren Übertragung unterstützt und sichergestellt wird. Man brauche sich nur anzuschauen, Bill of Lading, das ist das zentrale Frachtdokument im internationalen Frachtbereich. Das ist ein physikalisches Dokument, das ist ein Stück Papier. Maersk und IBM arbeiten zusammen daran, gerade dies in einer Blockchain zu realisieren, um die gesamte Wertschöpfungskette, die Fracht, blockchain-basiert abzusichern, um dadurch mehrere Milliarden Dollar pro Jahr allein im Logistik- und Shipping-Bereich einzusparen.
Also es geht ums Geld sparen, wenn man diese Technologie nutzt.
Es geht zum einen um Effizienzen zu realisieren, die in zwischenunternehmerischen Bereichen, also interorganisational, momentan noch brach liegen. Das heißt, Geschäftsprozesse und Logiken, in denen keine Vertragsbeziehungen bestehen, aber deren Funktionsfähigkeit von allen Teilnehmern benötigt wird, die lässt sich im Prinzip jetzt durch Blockchain-Lösungen optimieren. Mhm. Da reden wir über Kosteneinsparungen, wir reden aber auch über ganz neue Systeme, etwa eine Blockchain-unterstützte Sharing Economy, die vollständig ohne einen zentralen Akteur, also ein Unternehmen wie Uber in San Francisco, auskommt, sondern sich lediglich peer-to-peer in diesem Netzwerk gegenseitig unterstützt und referenziert.
Das heißt, was wir da jetzt zurzeit erleben an Hype rund um den Bitcoin, das ist nur die Spitze eines Eisberges?
Das ist die Spitze eines Eisberges. Für uns ist die Bitcoin die Blockchain der ersten Generation. Das ist die erste Anwendung, die wir kennen. Die Blockchain der zweiten Generation ist frei programmierbar. Das heißt, Sie können eben jedwede Geschäftslogik, Transaktion elektronisch auf der Blockchain abbilden. Und wir reden hier über den Verkauf und Wiederverkauf von Kraftfahrzeugen. Wir reden über Besitzansprüche über Land und Häusern, die Sie sicher übertragen wollen, wenn es zum Verkauf kommt. Etwas, was das Radio sicherlich interessieren dürfte. Wenn immer ein Lied gespielt wird, dann wollen natürlich die Autoren, die Musiker entsprechend eine Vergütung erhalten. Das können Sie Blockchain automatisiert tun, mit den entsprechenden Zahlungen, die automatisch ausgeführt werden. Das dürfte die GEMA sicherlich interessieren, weil die wird damit obsolet.
Also praktisch grenzenlose Anwendungsmöglichkeiten.
Es gibt im Prinzip reden wir über Anwendungen, die durch die Blockchain in einer kryptografischen Ökonomie realisiert werden, die momentan nicht bewirtschaftet werden. Sie können sich vorstellen, zum Beispiel am Flughafen, wenn eine Maschine landet, am Flughafen verweilt und dann wieder startet. Der Prozess der Abwicklung betrifft 25 bis 30 verschiedene Unternehmen, die daran beteiligt sind. Niemand besitzt diesen Prozess. Die Airline nicht, der Airport nicht, aber alle, die darin involviert sind, die Luftaufsicht und so weiter, sind davon abhängig, dass der Prozess so gut wie möglich funktioniert, damit die Maschine nach 45 Minuten bis einer Stunde wieder in der Luft ist. Ja. Das ist ein typischer Anwendungsbereich, wo viele Partner zusammenkommen, die keine vertraglichen Beziehungen miteinander haben, möglicherweise und nur bilateral. Und diese Prozesse lassen sich in einer Blockchain abbilden und automatisieren, sodass jeder, der daran teilnimmt, sicher sein kann, dass die vorangegangenen Schritte erfüllt sind und der nächste Schritt eingeleitet werden kann.
Das heißt, auch jeder hat dann Zugriff, aber kein einzelner Akteur hat die Macht.
Das kann man so einrichten. Das hängt davon ab, wie man die Systeme ausgestaltet. Aber im Prinzip haben Sie recht.
Friedemann Brenneis, der Finanzjournalist, hat uns vorhin gesagt, also momentan würden wir uns noch eher in einem Stadium befinden, wo das alles ein großes Experiment ist. Könnte das noch scheitern?
Davon gehe ich nicht aus. Blockchain ist ähnlich wie Internet gekommen, um zu bleiben. Wir haben gehört, das Internet der Werte, das Internet der Vertrauenswürdigkeit, dort, wo das Internet versagte, nämlich Sicherheit im globalen Handel sicherzustellen, dort wird die Blockchain die Potenziale ausschöpfen, die sie hat, um im Prinzip Vertrauen oder das Fehlen von Vertrauen zu kompensieren, indem die Technologie sicherstellt, dass Entscheidungen genauso exekutiert werden, wie sie in der Blockchain als Software kodiert wurden.
Irgendwann, wahrscheinlich so um das Jahr 2100, wird die Bitcoin-Schöpfung erschöpft sein. Das System hat also seine Grenzen. Welche Grenzen hat denn das System Blockchain, auf dem der Bitcoin ja basiert?
Die Blockchain der Bitcoin ist, wie gesagt, die Blockchain der ersten Generation. Die Blockchain der zweiten Generation hat diese Limitation nicht, denn sie ist eben nicht nur darauf angelegt, kryptografische Währungen zu erstellen, sondern jede Form von Geschäftsbeziehungen, Transaktionen zu unterstützen. Das heißt, eine Limitation, wie die Bitcoin-Blockchain es beinhaltet, haben die Blockchain-Versionen der zweiten Generation, hier sind zu nennen Ethereum, Hyperledger und weitere, eben nicht. Nichtsdestotrotz ist die Technologie als solches noch in der Entwicklung begriffen. Daran arbeiten wir auch in Kopenhagen, um sie so weit voranzutreiben, dass sie tatsächlich auch für den öffentlichen Sektor, für Privatwirtschaft, für militärische Anwendungen auch nutzbar gemacht werden kann.
Also ein System, was ständig weiterentwickelt wird. Blockchain als Basis für eine neue Form auch der Demokratie vielleicht?
Ja, Sie können sich sehr gut vorstellen, dass Sie auch, das klang auch bereits in Ihrer Sendung an, dass Sie Wahlen auf der Blockchain durchführen. Jetzt kann man sagen, in der Bundesrepublik Deutschland, in Dänemark, das sind stabile Demokratien, da muss man sich vor Korruption weniger Sorgen machen. Sie können aber natürlich auch hier Vorteile nutzen, indem Sie eine Wahl blockchain-basiert durchführen und um 18 Uhr unmittelbar das Ergebnis haben. Es gibt keine Verzähler, es gibt keine Verzögerungen und Sie haben im Prinzip die Wahlen kryptografisch gesichert.
Das sind quasi ungeahnte Möglichkeiten. Also das überfordert jetzt sicherlich auch den einen oder anderen, der sich bis heute noch gar nicht mit dem System Bitcoin beschäftigt hat, schon gar nicht mit dem System Blockchain. Viele haben diese Berührungsängste und sagen auch, das ist eher ein Bereich, in dem sich auch die Kriminellen gerne bewegen, weil das eben schwer überprüfbar ist. Wie sehen Sie das denn als absoluter Experte?
Das ist sicherlich auch ein kultureller Unterschied zwischen Deutschland und vielen anderen Ländern, in denen man Technologien deutlich offener aufgeschlossen ist. Dänemark hat ein Digitalisierungsamt, eine Digitalisierungsbehörde. Hier ist die Digitalisierung schon sehr weit fortgeschritten und die nächste Digitalisierungswelle wird sicherlich blockchain-basiert sein, denn die wird dem Bürger Kontrolle zurückgeben über die eigenen Daten. Zurzeit ist es so, sie übergeben die Daten an den Staat für steuerliche Abrechnungszwecke, im Gesundheitssystem, aber sie wissen nicht so genau, wo die Daten liegen, was mit den Daten passiert und wer auf diese Daten Zugriff hat. Ein vergleichbares System nun auf einer Blockchain realisiert, ermöglicht den Bürgern zu jedem Zeitpunkt zu sehen, nachvollziehen zu können, wer hat Zugriff auf meine Daten, wem kann ich Zugriff auf meine Daten gewähren, wem möchte ich keinen Zugriff mehr auf die Daten gewähren. Das wird die Akzeptanz auch in Ländern wie Dänemark, die schon eine sehr hohe Durchdringung mit digitalen Dienstleistungen im öffentlichen Sektor haben, noch weiter erhöhen und ist auch eines der Forschungsprojekte, an denen wir arbeiten.
Und das wird vielleicht auch die Akzeptanz in Deutschland noch weiter erhöhen. Viele gute Gründe, sich damit zu beschäftigen. Ganz herzlichen Dank, Roman Beck, Professor an der IT-Universität in Kopenhagen. Alles auf Bitcoin, Karriere einer virtuellen Währung. Das war HR2 Kultur der Tag. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.